auch gespannt. Mal sehen, wie es wird. Ja, schön, viele von euch zu sehen. Ich muss mal hier einen Nicht-Blendplatz finden. Es ist ja schön, dass ihr so viel Licht habt. Aber seid ihr da? Ah, danke. Gut, genau. Ja, meldet euch ab und zu mal. Wir sind auch eine charismatische Gemeinde. Darf mal Amen oder Halleluja rufen. Das Tanzen hättet ihr vorhin machen müssen. Obwohl, könnt auch tanzen, wenn ihr wollt. Ja, das stimmt. Ich wohne hier, bin aber selten an Wochenenden da. Meine Frau und ich haben ein neues noch mehr rüber. Noch mehr. Was jetzt? Wer gibt mir hier Anweisungen? Ist da der energetische Block? Das dürft ihr nicht auf euch sitzen lassen, ihr, ne? Hier, das ist der zentrale Block. Und hier, die kommen spät, aber kommen schnell. Der geistliche Block. Okay, Leute, wollt ihr eine Predigt hören oder wollen wir das hier ausdiskutieren? Genau. Ja, übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen an Foscare habt und ihr mich anschreibt, dann gebe ich das natürlich an meine Mitarbeiterin weiter, die Sonja, die für Foscare Deutschland arbeitet, damit wir uns hier gleich mal, dass wir das gleich mal klären. Ja, es ist immer wieder schön, hier zu sein, auch natürlich wegen den Anfahrtswegen. Das ist auch für mich angenehm, wenn ich tatsächlich morgens gemütlich mal aufstehen kann und trotzdem rechtzeitig zur Gemeinde bin. Ihr habt ein Jahresthema euch ausgedacht. Ja, ich habe da diesen schönen Buch, wie sagt man, Lesezeichen. Habe ich mir da eins geholt. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es genau liegt. Da stand was von Beziehungen drauf. Beziehungen zu sich, zu Gott, zu dieser Welt und auch zueinander. Ganz schön viel, ne, eigentlich, ne, was wir da alles an Beziehungen pflegen sollen. Aber tatsächlich ist das Kern unseres Daseins, denn wir sind soziale Wesen. Wir sind Menschen, die nicht in ein Vakuum hineingesetzt wurden. Ganz am Anfang der Bibel, nach der Schöpfung, sagt Gott, ja, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Was sich ausgedacht hat, ist dann eine Frau. Aber es ist ja Gottes Idee, ne? So, dann ging es los. Dann war er nicht mehr alleine. Dann entstanden Ehen, es entstanden Familien, es entstanden, jetzt winkt da hinten der energetische Block da hinten, muss ich noch was machen? Also ich bin echt verunsichert. Früher war das alles ganz easy, einfach hinstehen, loslegen. Oder winkt nur fröhlich. Und wir haben jetzt diese unterschiedlichen Verbindungen in diese Welt hinein, in der wir unterwegs sind. Ich meine, bist du in den Bergen Albaniens, ist natürlich schon etwas dünner. Übrigens ist Albanien eine Reise wert, ob mit Zahnbegleitung oder ohne. Aber es gibt da die einsameren Gegenden, wo du auch eine Weile mal unterwegs sein kannst und nicht so viele Menschen siehst. Und dann gibt es natürlich Tirana, die Hauptstadt. Wer wirklich mal ein Upgrade haben will in seinen Fahrfähigkeiten, der sollte unbedingt in Tirana mal Auto fahren, selbstständig. Danach kannst du wirklich überall Auto fahren. Es macht auch tatsächlich Spaß, ein bisschen wie Rummel, wenn da nicht ab und zu mal angedotzelt werden würde. Beziehung. Ich dachte, ich bringe heute euch auch eine Botschaft über Beziehung mit und ich habe mir das Thema wertvolle Freundschaften rausgesucht, weil ich es mag. Ich habe gern Freunde, ich habe auch hier Freunde und es ist etwas, was das Leben wirklich bereichert und was durchaus auch biblisch ist. Also eine meiner Lieblingsfreundschaften finden wir mal im Alten Testament. Ich weiß nicht, wer von euch Ana kennt? Kennt ihr mal Ana? Wie sieht es mit Eskol aus? Eskol? Und Mamre, da könnte es schon klingeln. Ah, was war denn das nochmal, Mamre? Und der vierte im Bunde heißt Abraham. Die vier Jungs, die sind haben miteinander abgehangen, nämlich unter der Terebinde des Mamre. Also offensichtlich war das seine Ecke, sein Gasthaus, ich weiß auch nicht. Da sind die zusammengekommen, haben zusammen gechillt, haben einfach eine Beziehung gehabt. Und woher wissen wir es? Weil als es mal wirklich spitz auf Knopf stand, als Abraham Unterstützung brauchte, da werden nicht viele Worte gemacht, nicht viel Feder lesen, da sind die drei mit am Start. Das ist die Geschichte, die man übrigens, wenn ihr nachlesen wollt, in 1. Mose 14 lesen kann. Und da geht es darum, dass Sodom überfallen worden war und der Neffe von Abraham, Lot, wurde mit seinen ganzen Wertsachen und der Familie gefangen, weggenommen. Und Abraham ist mit seinen Leuten losgezogen und die drei waren mit dabei. Echte Kumpels, ne? Da braucht man mal Freunde, dann sind sie am Start. Nun, darüber will ich nicht prägen. Ich habe ein anderes Freundesgeschichte mitgebracht. Die kennen wir fast alle. Und die Eltern sind und kleine Kinder mal hatten und Bibelgeschichten vorgelesen, die kamen immer irgendwie vor, weil sie spektakulär ist, weil sie echt was für Hollywood ist, weil da so ein paar kuriose Dinge passieren, wo du hinterher denkst, sag mal, was läuft denn hier? Und zwar steht diese Geschichte in Markus 2, ab dem Vers 1, ich lese sie euch einfach mal vor. Als er danach, also Jesus, nach einiger Zeit wieder nach Kapernaum heimgekommen war und die Kunde sich verbreitet hatte, dass er zu Hause sei oder daheim sei, da versammelten sich alsbald so viele Leute, dass selbst der Platz vor der Tür für sie nicht mehr ausreichte. Und er verkündigte ihnen das Wort Gottes. Da kamen Leute zu ihm, die einen Gelähmten brachten, der von vier Männern getragen wurde. Weil sie nun mit dem Kranken wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie über der Stelle, wo Jesus sich befand, das Hausdach ab und ließen das Tragebett, auf dem der Gelähmte lag, durch eine Öffnung, die sie hinuntergebrochen hatten, hinab. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die machten sich in ihrem Herzen Gedanken, wie kann dieser so reden? Er lästert ja Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Da nun Jesus in seinem Geiste sogleich erkannte, dass sie so bei sich dachten, sagte er zu ihnen, warum denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Tragbett und geh umher? Damit ihr aber wisst, oder dass ihr erkennt, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, hierauf sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim in dein Haus. Da stand er auf, nahm sogleich das Tragbett und ging vor aller Augen hinaus, sodass alle vor Staunen außer sich gerieten und Gott priesen, indem sie erklärten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also ich auch nicht. Also es in vielerlei Hinsicht eine kuriose Geschichte und ich habe auch schon mal über diese Stelle gepredigt, aber mit dem Fokus auf die Heilung des Gelähmten. Das ist ja auch der Kern, die Überschrift in meiner Bibelübersetzung heißt auch Heilung eines Gelähmten in Kapernaum und Jesus vergibt Sünden. Diesmal interessiert mich aber ein bisschen die Dynamik, die sie so ein bisschen dahinter verbirgt. Was geschieht hier? Eine Geschichte mit einigen interessanten Wendungen. Ich meine, Jesus kommt nach Hause. Also er selber hat ja kein Haus gehabt, besessen, deswegen vermutet man, dass es das Haus von Petrus war, wo er schon immer mal wieder war, auch mal die Schwiegermutter geheilt hat und spätestens danach war er immer willkommen. Und das bedeutet für ihn, nach Hause zu kommen, so ein Ruheplatz, so ein Ruhepunkt, ne, wo er nach aufregenden Reisen und unterwegs sein zur Ruhe kommen kann, aber Pustekuchen. Die Leute hören das und schwuppdiwupp ist der Laden voll. Die Leute stehen draußen an den Fenstern. Man kann sich es richtig gehen vorstellen. Spannend, ist euch das auch aufgefallen? Wer mittendrin sitzt im Geschehen, waren mal wieder die Schriftgelehrten und Pharisäer. Komisch, die haben Platzkarten gehabt. Interessant, ne? Die waren mal natürlich wieder mal ganz vorne mit dabei. Dafür hat Jesus sie auch kritisiert. Die haben doch eigentlich nichts gebraucht. Die wollten ja nur kritisieren. Die hätten eigentlich auch draußen stehen können. Es ist so voll, er lehrt sie trotzdem, er hat Mitleid mit den Menschen, er sieht sie, er gibt ihnen das Wort Gottes weiter. Und dann kommen eben diese Leute in den Parallelstellen, es gibt auch nochmal in anderen Evangelien, wird nicht von diesen vier Freunden gesprochen, sondern es wird nur von Leuten, die da kommen und einen Gelähmten mitbringen. Also könnte es theoretisch sein, die haben einfach Huckepack genommen. Aber hier wird es präzisiert. Leute kommen und vier davon tragen diesen Gelähmten und bringen ihn dahin, zu Jesus nach Hause. Und sind natürlich total überrascht, dass sie da irgendwie nicht rankommen. Ne? Ich sage, geh doch mal zur Seite. Nee, geh du doch zurück und komm morgen wieder. Jetzt wäre ich halt rechtzeitig da gewesen. Ich versuche mir das so vorzustellen, ne? wie sie den zu viert tragen. Haben sie Seile dran gebunden, haben sich das über die Schulter geworfen. Die Wendung, die da kommt, ist natürlich echt filmreich. Ne? Sie gehen aufs Dach. Man muss dazu sagen, vielleicht habt ihr das schon mal so gesehen, die Häuser damals waren im Prinzip einfach umbauter Raum. Und man hatte in der Regel eine Außentreppe, wo man auf das Dach kam. Und das hat man genutzt zum Kochen, um Wäsche zu trocknen und dergleichen mehr. Als Ausguck, als Chillplatz, ne, so ein bisschen in die Sonne liegen. Also konntest du in aller Form machen. Es war also ein Flachdach, ein begehbares Dach. Deswegen konnten sie ihnen aufs Dach steigen. Wenn wir war im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir so überlegen, wie hier die Häuser gebaut sind, wäre das echt erstmal das Dach abdecken, gute Güte, da wirst du dann nicht fertig, ne, bis du dann da durchkommst. In dem Fall war es auch eine relativ einfache Bauweise, zwar sehr stabil, aber in der Regel mit Lehm, Stroh. Auf diese Art und Weise wurden die Häuser konstruiert. Aber sie mussten trotzdem Gewalt anwenden. Und das ist die zweite Kuriosität. Ich meine mal ganz simpel, es ist okay, dass er mir aufs Dach steigt, doch das finde ich jetzt nicht okay, ungefragt. Aber das ist Sachbeschädigung. Die machen einfach ein Loch rein und kein kleines. Also ich will ja nicht mutmaßen, wie lang der Gelähmte war, aber nehmen wir mal Normalgröße, so meine. Ne? Da musst du dann trotzdem ein bisschen, wenn du nicht hochkant runterschiebst, oder, ne? Versuch doch mal vorzustellen, ein Riesenloch. Und parallel versuche ich mir vorzustellen, wie das da drin war. Ne? Der Jesus sitzt da und lehrt und auf einmal fängt es an, von oben zu bröseln. Ne? Man hatte Lampen angemacht, aber auf einmal scheint die Sonne durch von oben. Und spätestens da hat keiner mehr zugehört. Was in aller Welt geht da ab? Filmreif, oder? Die hauen da ein Riesenloch rein und lassen den Gelähmten runter. Und Jesus sagt noch nicht mal einen großen Kommentar, sondern er sieht den Glauben der Freunde und spricht dann zum Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Die nächste Kuriosität, er hätte auch sagen zu denen da oben, die sind ja auch Sünder, euch ist die Sünde vergeben, weil ihr so tolle Freunde seid, er sagt zu dem Gelähmten. So richtig klar ist mir nicht, warum er das macht oder ob es letztendlich doch der Punkt ist, dass auf einmal dieser Mensch, der zum Objekt einer Heilung wird, also er wird geheilt, das ist ja für ihn toll, ich meine, definitiv eine Steigerung der Lebensqualität, aber dass er letztendlich darauf hingewiesen ist, was die eigentliche Not ist, nämlich, dass wir Sünder sind, Sünder im Sinne, dass wir getrennt von Gott leben, dass wir diese Beziehung zu Gott nicht so leben können, wie der Vater im Himmel es sich wünscht. Und das ist sein Hauptanliegen. Darum geht es auch im Evangelium, in der guten Botschaft vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Jesus hat es immer wieder geprägt. Das Reich Gottes ist da, kommt dazu. Werde Teil von diesem Haus, nicht von diesem natürlichen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und noch was Kurioses, bevor ich auf ein paar Punkte komme, die mir aufgefallen sind, ist, der Gelähmte ist irgendwie die Hauptperson auf eine Art. Na, Jesus immer, klar, ist immer die richtige Antwort. Aber sonst der Gelähmte, oder? Ist die Hauptperson. Aber der sagt nicht ein einziges Wort. Das Einzige, was er macht, ist, seine Matte nachher zu nehmen, aufzustehen und zu gehen. Er sagt nicht Danke, er sagt nicht Halleluja, er geht einfach. Ich frage mich auch, ob er Danke gesagt hat, als die Freunde gekommen sind und ihn einfach abgeholt haben, abgeschleppt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wollte er das? Hat er seine Freunde angeklingelt und hat gesagt, du, da ist Jesus im Ort, bring mich mal zu ihm. Oder kam die einfach mit einer Matte und sagt, du kommst jetzt mit. Und wenn er gesagt hat, nö, dann konnte er nicht viel dagegen machen. Ne? Die haben ihn einfach genommen auf die Matte und mitgenommen. Das bleibt uns verborgen. Ist vielleicht auch nicht das Entscheidende, denn wir können in beide Richtungen denken. Wenn ich aber überlege, was sie getan haben, entdecke ich ein paar Elemente von wertvoller Freundschaft, die man ihnen sehen kann. Zum einen, in Vers 3, die Freunde sind zielstrebig und proaktiv. Sie sind aktiv. Sie wissen, wo sie hinwollen. Sie haben ein Ziel und sie nehmen diesen Gelähmten mit. Und sie lassen nichts unversucht. Sie lassen sich nicht gleich abwimmeln. Ah, schade, kommen wir morgen wieder. Sondern sie bleiben dran. Und ich glaube, dass das Freundschaften gut tut, wenn man nicht einfach nur zusammenhängt, ein Bierchen miteinander trinkt, also wir Männer, die Frauen, Kaffeechen, Cappuccino oder umgekehrt. Dass wir einfach nur Zeit miteinander verbringen, sondern dass wir überlegen, wie können wir uns in den Zielen in unserem Leben, was nötig ist, unterstützen und darauf auch fokussiert sind. Dass uns nicht egal ist, wo der andere landet und wir ab und zu uns mal updaten und sagen, ah, da stehst du jetzt, sondern dass wir uns daran beteiligen, dass wir Anteil nehmen an dem. So wie diese vier Freunde. Und es waren ja tatsächlich noch mehr, ne? So viele, wie viel es waren, wissen wir gar nicht. Ich glaube, dass Freunde Beziehungen mit Absicht entwickeln. Daran erkennt man Freundschaft, dass darin auch ein bewusster Wille ist. Ich möchte gern, dass sich unsere Beziehung entwickelt. Da gibt es im Englischen so ein schönes Wort, das wir leider in Deutsch nicht übersetzt kriegen. Die Amerikaner würden sagen, they are intentional. Intentional, das klingt schon so deutsch, ne? aber mit Absicht, mit einem Ziel, mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit. Ich bin hier, um auf dich zu achten und nicht nur an mich zu denken. Das macht Freundschaft wertvoll. Wenn ich an dich denke und du an mich, dann ist an jeden gedacht, oder? Wenn ich an mich denke, du an dich, ist auch an jeden gedacht, aber wir kommen nicht zusammen. Deswegen diese Ausrichtung, ich möchte an dich denken, ich möchte darüber nachdenken, was dir gut tut, wie du dich entwickelst, da entsteht Freundschaft. Nun, Freunde entwickeln auch Kreativität. Kreativität muss nicht unbedingt kostspielig sein. Hier in dem Fall ist es sogar destruktiv, die Kreativität. Ich meine, ich weiß ja nicht, ne? Da standen sie vor verschlossenen Türen und sagen, naja, dann gehen wir wieder. Oder und er sagt, nee, Moment mal, das kann nicht sein. Wir sind jetzt hier an, so weit sind wir schon gekommen. Jetzt muss es doch einen Weg geben. Das mussten sie sicherlich mit Paulus später dann klären, Petrus klären. Ne? Die haben ja wahrscheinlich das Loch auch wieder geflickt. Das gehört sich so. Aber Freundschaft, in Freundschaft entwickelt sich auch Kreativität. Und Freunde lassen sich nicht von Widerständen aufhalten. Das ist das, wofür man Freunde brauchen kann. Etwas, was man natürlich auch sich professionell holen kann. Dann, wenn ich in einem bestimmten Weg bin, einen bestimmten Blick habe, dann können es vielleicht Freunde sein, die sagen, du horch mal, man kann das auch anders sehen. Also professionelle Coaches nennen das Reframing. Klingt gut, gell? Heißt einfach nur, es gibt auch eine andere Sichtweise. Es gibt nicht nur eine. Aber um das überhaupt tun zu können, muss man sein Herz ja öffnen, muss davon sprechen, was wirklich Not tut. Bei dem Gelähmten war es offensichtlich. Der lag da rum. Der konnte sich nicht helfen. Bei uns ist es aber oft so, dass wir irgendwie, wie gesagt, im Sprachzentrum gelähmt sind und uns Mühe haben, uns auszudrücken und die Dinge jetzt wirklich zu sagen, die wirklich wesentlich sind. Eine der kompliziertesten Fragen, die stellen wir uns auch permanent. Ne? Wie geht es dir? Also ich finde die super kompliziert. Wenn ihr sie mir stellt, dann sage ich auch lieber gut und dann muss man nicht weiter reden. Selbst da mal auf den Trichter kommen, wie geht es mir denn eigentlich? Wo stehe ich denn gerade? Was ist denn gerade los? Ist eigentlich eine gute Introfrage, wenn man zusammenkommt und sagt, wie geht es dir eigentlich? Und das können wir auch hier in der Gemeinde tun, indem wir uns fragen, was hat Gott gerade gesprochen? Wo bist du unterwegs? Wo brauchst du vielleicht Hilfe? Wo kann ich für dich beten? Das macht aber immer nur dann Sinn, wenn ich ehrlich genug bin und die Dinge, die neuralgisch sind, auch anspreche. Vielleicht brauche ich tatsächlich einen Schritt vorher erst den Moment, wo ich selber mir klar werde, worum es eigentlich geht, wo ich tatsächlich stehe und wie es mir geht. Also Freunde sind zielstrebig, Freunde entwickeln Kreativität und Freunde suchen auch, also ich rede ja von Freundschaft im Reich Gottes, ich rede Freundschaft in der Gemeinde, sie suchen auch eine spirituelle Ebene. Ich glaube, dass das wichtig ist. Eines der größten Geschenke, das wir haben in der Gemeinde, ist, dass wir zusammen beten können. Also, wir müssen nicht viele sein, aber es ist immer jemand da, den ich fragen kann, kannst du für mich beten? Wenn ich etwas höre, dann können wir sagen, komm, lass uns beten. Das können wir auf alle Fälle tun. Kostet nichts, ist auch nicht schwierig, denn nach meinem Wissen aus der Bibel heraus gibt es nicht die Notwendigkeit, ein bestimmtes formuliertes Gebet zu sprechen, damit etwas funktioniert. Es ist nicht die Großartigkeit unserer Gebete, es ist der großartige Gott, an den wir glauben, an den wir uns richten. Deswegen, jeder kann beten. Ist das nicht cool? Jeder kann das. Da muss ich sagen, da musst du aber zum Janis gehen, das ist ein kompliziertes Gebet, das kann nur er. Nein, wir können füreinander beten. Und ich finde es stark, wenn wir auch diese spirituelle Ebene in Freundschaften suchen, nicht einfach nur nett Zeit miteinander zu verbringen, sondern auch miteinander beten, füreinander beten. Die Freunde sind zu Jesus gegangen. Für sie war klar, das ist das Ziel. Wir wollen bei Jesus landen. Es wäre schön, wenn das auch das Ziel für unsere Beziehung ist. Nicht in jeder, aber da, wo wir intentional sind, da, wo wir Absicht haben, wo wir wissen, das sind Beziehungen und Begegnungen, die mir wertvoll sind, da möchte ich auch ein Stück geistliches Leben leben. Und letzten Punkte, wertvolle Freundschaften zeigen auch Frucht. Das ist natürlich jetzt etwas übertrieben, da muss die Sonja die hermeneutischen Grundsätze mal ausschalten, was ich da so jetzt in dem Text lese, aber trotzdem ist es für mich ein Platzhalter. Denn was erleben Sie in Vers 10? Damit ihr wisst, dass der Menschensohn nicht nur Sünden vergeben, dass er Sünden vergeben kann, heile ich ihn jetzt. Was geschehen ist durch dieses, war nicht einfach nur eine körperliche Heilung, sondern sie haben Jesus erkannt als den, der er ist. Denn Jesus hat das genutzt und vielleicht war das der Grund, warum er als erstes nicht das Offensichtliche getan hat, nämlich die Heilung, sondern von den Sünden gesprochen hat. weil er wollte, dass sie eine Offenbarung davon haben, wer er ist. Sie sollten verstehen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, dass sie Erlösung haben. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Deswegen hat er das wohl so rum angesetzt. Das heißt, die Frucht aus diesem gemeinsamen Unterwegssein war Offenbarung. Sie erkennen Jesus. Der auf der Matte lag, aber auch die Freunde, die ihn da, die gucken ja runter, was passiert. Die waren ja auch neugierig, oder? Die sind dann nicht wieder weggetrabt. Die wollten wissen, was passiert. Und was erleben sie? Auch diese Offenbarung von Jesus Christus. Wow, was für ein Geschenk, wenn wir mehr von Jesus erkennen können. Wenn wir was entdecken und denken, boah, da habe ich was dazugelernt. Das Zweite, und das ist offensichtlich hier, was eine Frucht von wertvoller Freundschaft ist, Veränderung. Also wenn ich offen bin für das, was mir gegeben wird, dass sich in meinem Leben auch wirklich was ändert, dass ich vorankomme, dass ich weiterkomme. Dazu gehört natürlich eine gewisse Demut, indem ich annehme, was man mir sagt oder was ich an Rückmeldung bekomme. Aber das kann auch eine Quelle davon sein, dass ich wachse und vorankomme. Schlussendlich steht er auf und geht, lebt sein Leben. Und die Freunde haben dazu beigetragen. Jesus hat ihn geheilt, aber wenn die Freunde ihn nicht hingebracht hätten, hätte er das nicht erlebt. Offenbarung, Veränderung. Und in Vers 12, da heißt es, es löst allgemein Freude aus. Ich glaube, wenn wir wirklich wertvolle Beziehungen pflegen können, dass wir Freude im Herzen spüren dürfen, weil darin auch etwas ist, was ja Jesus mit uns leben möchte. Aber lasst uns ehrlich sein, der Jesus, den sehen wir nicht. Wir werden ihn sehen. Er wird wiederkommen, wir werden ihn sehen. Dann werden wir vielleicht auf den Schoß des Vaters krabbeln, wenn wir da noch drauf Lust haben, oder wir werden den Jesus ganz fett umarmen und mit dem Heiligen Geist abhängen. Das wird alles kommen. Aber jetzt sehen wir ihn nicht, oder? Und deswegen brauchen wir einander, um Jesus sehen zu können, um Jesus auch mal umarmen zu können. Denn in einem alten Lied hieß es mal so auf Englisch, I can see Jesus in your eyes and that makes me love him. Das gefällt mir. Können wir versuchen, ineinander Jesus zu entdecken, aber nicht darum zu sagen, oh, wie toll der Jesus in dir ist, sondern sagen, boah, das ist mein Jesus. Und so tragen wir alle einen Aspekt zusammen, denn wir alle sind wie Jesus, aber auch noch auf dem Weg, aber wir können Dinge entdecken von ihm ineinander. Das macht Gemeinschaft so wertvoll. Deswegen brauchen wir einander. Deswegen dürfen wir einander nicht entziehen. Und ja, ich kann nicht mit aller Welt gute, perfekte, wertvolle Freundschaft leben. Aber ich kann es mit einigen, um das zu empfangen, was er durch Beziehung geben möchte. Offenbarung, Veränderung, Freude. Freundschaften kann man nicht von der Stange kaufen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Freundschaften, gute Beziehungen brauchen vor allem auch eines, Zeit. Und das ist das, was wir am wenigsten haben, oder? Wir sind so beschäftigt, dass wir dafür keine Zeit haben. Aber wir tun uns auch so bestehlen, weil wir die falschen Prioritäten setzen. Und ich glaube, dass so manche Bewegung, die in der modernen Welt ist, genau daraufhin abzielt, uns noch mehr das zu nehmen, was Gott uns eigentlich schenken will. Gerade diese Hektik, gerade dieses Umherschweifen, gerade dieses keine Zeit haben, noch mehr in das Leben reinzupacken, noch aktiver zu sein, nimmt uns oft das, was besonders wertvoll ist, Beziehung. Das, was Jesus uns schenken möchte. Und deswegen glaube ich, dass wir auch mal da auf die Stoppuhr drücken müssen und sagen, was ist wirklich wichtig? Wie viel Zeit, wie viel Energie habe ich denn tatsächlich zur Verfügung? Ist das wirklich wahr, dass ich das alles tun muss, was mich da so abhält, wo ich renne und mache und tue, um dafür Zeit zu nehmen, was wirklich wertvoll ist? Für diejenigen, die verheiratet sind, die werden sicherlich sagen, das ist meine wichtigste Beziehung. Also ich sage das, dafür braucht es Zeit. Aber da gibt es noch andere Menschen in meinem Leben, die mir echt wertvoll sind. Dafür möchte ich Zeit haben. Und ja, manchmal ist es auch so, wenn manchmal Begegnungen geschehen einfach, habe ich dann Zeit oder muss ich abwimmeln und sagen, du, ich habe keine Zeit für dich. Kriegen wir das hin? Ich glaube, die vier Freunde können uns da was lehren. Sie haben sich die Zeit genommen. Es war ihnen egal, was es kostet. Es war ihnen wert, weil es war ihr Freund. Amen.